Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das im vergangenen Juni zu Ende gegangene Priesterjahr wird auch als Krisenjahr in die Geschichte der Kirche eingehen, zumindest bei uns in Europa. Nicht zuletzt die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche haben die Diskussion über das Priesteramt wieder neu entfacht. Und in diesen Debatten geht es zumeist um die Fragen, was kann, darf und soll der Priester? Soll er heiraten dürfen, um die Sorgen und Nöte der Menschen vermeintlich besser zu verstehen? Soll er Aufgaben an die Gemeinde abgeben, damit sich diese vermehrt einbringen kann? Soll er schlussendlich nicht viel praxisorientierter, viel näher am Zeitgeist predigen und leben, damit man die frohe Botschaft besser versteht? Bei all diesen Diskussionen wird aber kaum je die Frage gestellt, wer oder was der Priester ist. Was macht die Schönheit und Einzigartigkeit seiner Berufung aus? Und was unterscheidet diese von einem Beruf? Und genau diesen Fragen widmet sich ein neues Interviewbuch von Kirche in Not, in dem verschiedene Priesterpersönlichkeiten vorgestellt werden, die ganz persönliche Antworten geben auf die Fragen: Was bedeutet mir Priester sein? Wie leben moderne Priester heute ihre Berufung? Und wie sensibilisiert man sich für den Anruf Gottes? Und einen dieser in dem Buch porträtierten Priester haben wir zu uns ins Studio eingeladen und über das Priestersein, das ja auch im besten Sinne ein weltkirchliches Thema ist, gesprochen. Es ist der Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Ohly. Mit ihm sprach mein Kollege Berthold Pelster.
Sie haben eines dieser Interviews gegeben für dieses gerade erwähnte Buch. Wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie die Stimme Gottes gehört? Welche sind Ihre Erfahrungen?
Natürlich habe ich da schon öfter drüber nachgedacht, wie sich das eigentlich entwickelt hat, auch in der Geschichte meiner Berufung zum Priestertum. Und ich habe da für mich das Bild gefunden, dass das ähnlich wie ein Mosaik sich zusammengesetzt hat aus vielen kleinen Steinchen, von denen ich nachher im Gesamt, so wie man auf ein Mosaik schaut oder auf einen Webrahmen schaut, eben eine Ordnung sich hervorgebracht hat, von der ich sagen konnte, darin habe ich die Stimme Gottes vernommen. Das war wirklich der Anruf, der Ruf zum Priestertum. Denn manchmal besteht so die Vorstellung, ja, wenn Gott ruft, dann muss das ähnlich wie in bestimmten Szenen eines Hollywood-Films oder ähnlich so in einer nächtlichen Vision geschehen. Natürlich kann das geschehen, da wo ich nachts mal in der Stille bete, dass ich dieses Anrufen Gottes tatsächlich ausdrücklich vernehme.
Damit man den Ruf Gottes hören kann, braucht man wahrscheinlich einen besonderen Sinn, ein besonderes religiöses Gehör dafür, sonst überhört man die Stimme Gottes vielleicht. Braucht man dafür eine religiöse Erziehung? Muss man in einem religiösen Umfeld aufgewachsen sein, um sensibel genug zu sein für den Ruf Gottes?
Das kann ein gutes Instrument dafür sein, vielleicht sogar ein besonderes, ein gnadenvolles Instrument sein, solch eine religiöse Erziehung, ein Kontext, in dem man im Glauben groß geworden ist, weil dieser Kontext einem viele Hilfsmittel zur Verfügung stellt, eine Haltung zu entwickeln, die von dieser Offenheit gegenüber dem Anruf Gottes geprägt ist. Und diese Haltung ist bestimmt vor allen Dingen durch die Fähigkeit, auch einmal still zu werden, in sich hineinzuhören, aus der Hektik des Alltages immer wieder auch in solche Gebets- und Ruhephasen hineinzugehen, damit das Bewusstsein wächst, ich lebe mein Leben im Angesicht Gottes. Gott ist nicht jemand, der irgendwo fern von mir wirkt, sondern er ist wirklich in meinem Leben gegenwärtig. Er tritt in einen Dialog, in ein Gespräch der Liebe mit mir, jeden Tag neu. Und so wie es auch die Prophetengeschichten des Alten Bundes deutlich machen im Alten Testament, das Wichtigste, was wir eigentlich mitbringen müssen, um Gott zu hören, ist diese innere Herzensbereitschaft, still zu werden, die Ohren und das Herz aufzutun und wahrzunehmen. Und das ist sicherlich eine Sensibilität oder ein religiöses Gespür, wie Sie sagen, das so etwas wie eine Voraussetzung sein muss, an das ich aber auch entwickeln kann, indem ich immer und immer wieder auch in das Gebet gehe und diese Haltung, ja, schärfe, bereit zu werden, auf Gott zu hören.
Aber vermutlich werden Sie Anleitung bekommen haben, dieses religiöse Gespür weiter zu entfalten. Woher kamen diese Anregungen hauptsächlich? War das die Familie? War das vielleicht die Schule oder war das die Pfarrgemeinde?
Das beginnt in der Familie. Ich bin meinen Eltern, auch meinen Geschwistern sehr dankbar, wirklich von Herzen dankbar, die Freude und das Schöne des Glaubens in der Familie zu erleben von Anfang an, dass man in der Familie gebetet hat, dass man zur Kirche ging, dass wir in der Pfarrei mitgewirkt, mitgearbeitet haben, als Kinder, als Jugendliche, auch als Erwachsene. Also, dass diese Anbindungen an Familie, auch an die Pfarrei, ich sage einmal in einer realen, in einer normalen Weise tief geprägt waren, sodass man wirklich sagen konnte, das ist so etwas wie der Humusboden, auf dem auch dieses religiöse Gespür hat wachsen können. Und zwar so, dass Glaube nicht als etwas erfahren wird, was eine Verpflichtung oder ein, ja, so etwas wie ein Gesetz ist, dem man zu folgen hat. Das trägt es sicherlich in sich auch, wenn man den Ruf als Herausforderung annimmt. Aber vor allen Dingen als ein Bereich, in dem Glaube als etwas Frohmachendes, als etwas Bereicherndes, auch in der Begegnung mit den anderen Gläubigen, in der Pfarrei, in der Kirche verstanden wird. Und hinzu kommt sicherlich, und das wäre so ein drittes Phänomen, über die Familie, über die Pfarrei hinaus, die Begegnung mit vielen anderen Menschen in der Schule, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in denen dann auch herausfordernde Fragen gestellt wurden, mit denen man lernen konnte, den eigenen Glauben zu prüfen, zu behaupten, darin zu reifen.
Das waren also viele Anstöße, die eher von außen kamen, aber in Ihrem Inneren hat sich sicherlich auch eine Menge getan und entwickelt. Wurde die Stimme Gottes dann konkreter im Laufe der Jahre?
Das, was sich darin entwickelt hat, würde ich vielleicht als die andere Seite der Medaille zeigen. Das, was viel von außen auf mich zugekommen ist, was ich auch dankbar angenommen habe, spiegelt sich dann mit einem stärker werdenden innerlichen Leben, also auch Glaubensleben, wieder und ergänzt das eigentlich sehr gut. Da, wo ich ja hineingewachsen bin, auch in das persönliche Gebet, als eine Form des Gesprächs, des persönlichen Gesprächs mit Gott. Sei es dadurch, dass ich in meiner Heimatpfarrei eine Kirche gefunden habe, in der ich beten konnte. Das ist ja nicht an jedem Ort oder in jeder Kirche gleich möglich. Die Kirche muss etwas auf einen ausstrahlen, auch mit dem Blick auf den Tabernakel, auf die Gegenwart Gottes, die mir diese Kirche dann zu einem Raum des Gebetes für mich persönlich machten.
Also es muss konkrete Orte der Berufung geben.
Ja, und dann kommen andere Orte hinzu, also was die Heimatpfarrei angeht oder was die Kirche neben der Schule, in die ich hineinging, wo ich immer wieder einmal hingehen konnte, in einer Freistunde oder in einer Pause, wo ich bewusst diese Augenblicke der Stille gesucht habe. Zwei, sagen wir mal, Ereignisse oder Augenblicke sind mir gerade in dieser Hinsicht des Innerlichen besonders wichtig geworden. Das war der Augenblick meiner Erstkommunion, als wir dann vor unserem Heimatpfarrer knieten, kam in mir, in dieser Freude, dass ich jetzt zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gehen konnte, so dieser Gedanke auf, den ich auch als einen innerlichen Gedanken beschreiben würde: Das, was der Pfarrer dort tut, das möchte ich auch gern mal tun.
War denn dieses Gefühl, dieses Hingezogensein zum Beruf des Priesters immer so eindeutig und klar? Oder gab es bei Ihnen auch Phasen des Zweifels, wo Sie eher Bedenken hatten und vielleicht nicht ganz davon überzeugt waren, dass das Ihr Weg sein könnte?
Ich würde nicht von Zweifeln, sondern von Anfragen sprechen. Denn ich bin dem Herrn wirklich dankbar, dass ich, sagen wir mal, echte oder tiefgehende Glaubenszweifel im Sinne von Anzweifeln der Gegenwart Gottes oder des Glaubens oder der Wirksamkeit der Kirche wirklich Gott sei Dank in meinem Leben nicht kenne. Ich bin wirklich froh und dankbar darüber, dass ich da eine innige Beziehung mit Gott und auch mit der Kirche leben darf. Aber Anfragen natürlich. Und die sind auch zur Prüfung, zur eigenen Prüfung, aber auch zur Prüfung durch die dafür Verantwortlichen wichtig, dass die Berufung wirklich geprüft wird, ist das ein Ruf Gottes. Und deshalb bin ich dankbar bis heute für jede Anfrage, die aus dem Verwandten oder aus dem Freundeskreis, auch von meinen Mitschülern damals kam, natürlich auch mit viel Unverständnis gegenüber solch einer Möglichkeit, solch einer Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, die ich aber niemals als eine Kritik oder niemals als so etwas Schroffes erfahren habe, sondern versucht habe, so zu deuten, dass ich sehe, darin spricht Gott zu mir. Bedenke das, bedenke dieses Thema, bedenke jenen Gedanken, wo es auch in der priesterlichen Berufung darauf ankommt. Von daher nicht Zweifel, aber Anfragen, für die ich dankbar bin. So dankbar bin, dass ich tatsächlich auch zwischendurch einmal überlegt hatte, einen anderen Weg einzuschlagen, aber dass ich auch heute noch immer als Gnade sehe, mich dann wirklich im Sinne einer entschiedenen Liebe auch dafür entschieden zu haben.
Nun ist es aber so, dass ja der Beruf des Priesters ganz besondere Anforderungen stellt. Es gibt den Gehorsam, zu dem man sich verpflichtet. Es gibt die Armut, zu der man sich verpflichtet. Und es gibt vor allen Dingen auch die Ehelosigkeit, zu der sich ein katholischer Priester verpflichten muss. Wie konnten Sie denn mit diesen Anforderungen umgehen?
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das in dieser Reihenfolge sagen, weil es oft so gesagt und formuliert wird, dass eben diese Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, der Zölibat, so das prägende Merkmal des priesterlichen Dienstes ist. Und ich glaube, dass man den Sinn des Zölibats nicht verstehen kann, wenn man die beiden anderen Haltungen nicht hinzunimmt. Natürlich sind alle drei Haltungen Herausforderungen des Evangeliums an jeden Menschen. Es sind ja evangelische Räte, wie wir sagen, mit denen Gott uns etwas nahelegt, wie wir dem Lebensstil Gottes in der Person Jesu Christi sehr nahe kommen können. Das heißt, die Frage des Gehorsams zu überlegen, bin ich auch als junger Mensch bereit, etwas von meinem Selbstbewusstsein, besser gesagt von meiner Selbstbestimmtheit, in die Hand eines anderen zu legen. Sprich konkret in die Hand des Bischofs, der ja im Namen Gottes handelt und auch Gehorsam einfordert. Kann ich das? Vermag ich das? Ich glaube, diese Haltung des Gehorsams muss dann auch eingeübt werden durch konkrete praktische Haltungen im Alltag. Gehorsam gegenüber den Eltern, gegenüber Lehrern, gegenüber Professoren oder gegenüber Verantwortlichen, die meinen Lebensweg immer wieder kreuzen. Bereit zu sein, zu hören. Bereit zu sein, zu gehorchen, wahrzunehmen, das ist der Anspruch, das ist der Wille Gottes. Ich möchte einen anderen Weg gehen, ich habe eine andere Vorstellung, aber ich weiß, nein, Gottes Wille ist immer der bessere. Und deswegen will ich jetzt auch in dieser Situation gehorsam sein und sagen, das tue ich. Ich glaube, das kann man dann auf die beiden anderen Haltungen übertragen, der Armut, der Bescheidenheit oder auch der Ehelosigkeit.
Wie leitet sich denn aus dem Gehorsam die Armut ab?
Insofern, dass ich sage, wenn ich als Priester die Haltung des Gehorsams verspreche gegenüber dem Bischof, verspreche ich sie ja als ein Teil des Lebensstils Christi. Das hängt ja auch mit der Frage nach dem Wesen meines Priestertums zusammen. Wie verstehe ich mich als Priester? Als Gleichprägung mit Christus, dem Priester, der gehorsam ist gegenüber seinem Vater. Dieses berühmte Wort aus dem Garten Gethsemane: Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, dein Wille geschehe. Verbunden damit ist dann die Bereitschaft, die Haltung der Armut als eine Haltung zu leben, ja, die bereit ist, die innere Leere oder dieses innere Verfügbarsein für Gott auch darin auszudrücken, dass ich mich nicht an irdische Dinge binde, auch wenn ich sie beispielsweise als Weltpriester oder jetzt in der Aufgabe als Professor natürlich in Anspruch nehmen muss. Ich habe einen Computer oder ich habe entsprechende elektronische Geräte und vieles andere mehr, aber nicht, weil ich an ihnen hänge und klebe und sage, das ist mein Heil, das ist der Sinn meines Lebens, sondern weil sie mir als Instrumente für das zur Verfügung stehen, was ich als Priester tun soll. Das Gleiche gilt dann für die Ehelosigkeit. Gleichwerdung mit Christus in der Verfügbarkeit, in der Bereitschaft, wie Christus für alle Menschen da zu sein.
Hat das denn möglicherweise auch etwas zu tun mit Konzentration auf das Wesentliche? Zumindest im Bereich der Armut, dass man sich von materiellen Dingen nicht ablenken lässt, sondern sich ganz auf das Wesentliche konzentriert, Auf das Reich Gottes, auf die Verkündigung des Evangeliums?
Ohne Zweifel. Also das gefällt mir sehr gut, die Konzentration auf das Wesentliche, dass ich Dinge verwende für das Reich Gottes, aber nicht an ihnen hänge, mich nicht auf sie konzentriere. So, ja, wenn ich einmal dann einen Computer habe, mir schon zu überlegen, soll ich in einem Jahr wieder einen neuen holen und einen noch schnelleren und einen noch besseren. Das ist, wenn man es hart sagt, Abhängigkeit, das ist Versklavung des Menschen. Ich binde mich an etwas Irdisches, Äußeres, was mir letztlich keinen Sinn geben kann, weil es nur ein Instrument ist. Konzentration auf das Wesentliche oder wie es der heilige Ignatius von Loyola ja auch in dem Exerzitienbuch sagt, die Haltung der Indifferenz einzunehmen. Ich verwende die Dinge so, dass sie mir zum Heile dienen, dass sie mir für die Ausübung meines priesterlichen Dienstes zur Verfügung stehen. Aber ich lasse sie dort, wo sie für mein Heil gefährlich werden, da wo sie die Ausübung meines priesterlichen Dienstes vielleicht behindern. Und diese Haltung der Indifferenz, des Gleichmutes gegenüber diesen Dingen, ist, glaube ich, eine Haltung, um die wir als Priester immer wieder ringen müssen, damit dieser Auftrag in uns und durch uns auch erfüllt werden kann.
Ich möchte jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Im Jahr des Priesters wurde ja aufgerufen, etwas zu tun für die Heiligung der Priester. Die Priester selbst wurden aufgerufen, aber auch die Gläubigen wurden aufgerufen, insbesondere zu beten. Zu beten für die Heiligung der Priester, zu beten für neue und mehr Berufungen. Wie war das in Ihrem Falle? Haben Sie Menschen gehabt, die für Sie gebetet haben, die ganz konkret für ihre Berufung zum Priester gebetet haben? Und wie haben Sie das gegebenenfalls erfahren?
Für dieses Phänomen des Gebetes und auch der Bereitschaft, das jetzt in dem Fall konkret mir zuzusprechen, zuzusagen, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Tief dankbar, weil ich das von Anfang an immer wieder gehört habe. In der Familie, unter den Verwandten, unter den Freunden hat es immer wieder Menschen gegeben, die gesagt haben, ich bete für dich. Vor allen Dingen haben es mir damals als Jugendlicher und junger Erwachsener Priester gesagt. Und das hat mich sehr fasziniert, dass ein Priester sich um den Nachwuchs insofern kümmert, dass er sagt, ich bete für dich, dass du die gute Entscheidung triffst. Und dass ich es bis auf den heutigen Tag immer wieder hören kann, dass Menschen sagen, also ich bete für sie jeden Tag. Ich kenne noch inzwischen älter gewordene Menschen, zum Beispiel aus meiner Heimatpfarrei oder aus meiner Pfarrei, wo ich Kaplan war, die bis heute das berühmte Primizbildchen in ihrem Gotteslob, in ihrem Gebetbuch haben und sagen, jeden Tag oder immer dann, wenn es mir in die Hände fällt, bete ich für dich oder bete ich für sie. Und das ist eine unbeschreibliche Ermutigung, zu wissen, es gibt Menschen, die den priesterlichen Dienst, aber auch mein priesterliches Dasein mit dem Gebet unterstützen und letztlich tragen.
Nun leben wir heute in einer Zeit, wo oft gesagt wird, dass wir unter einem Priestermangel leiden. Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass sich immer weniger junge Männer dazu bereit finden, Priester zu werden. Woran liegt denn das? Ruft Gott heute nicht mehr so oft und so intensiv wie früher? Oder sind die Christen, die jungen Männer speziell, heute schwerhöriger als in früheren Zeiten? Oder fehlt das Gebet der Gläubigen für mehr Berufungen?
Also ich wage die kühne These. Gott ruft heute genauso wie zu allen Zeiten. Von daher gibt es Phänomene, die diesen Ruf möglicherweise verhindern oder nicht an das eigentliche Ziel kommen lassen. Die Schwerhörigkeit, und zwar nicht der Ohren, sondern des Herzens, der Bereitschaft, tatsächlich den Ruf anzunehmen und mit einem Ja der Hingabe zu beantworten. Es gibt eine Schwerhörigkeit, die mir auferlegt wird, dadurch, dass es Menschen gibt, zum Teil in den Familien selbst, aber auch in Pfarreien, in kirchlichen Gruppierungen, die sagen, wir brauchen Priester, aber bitte nicht mein Sohn oder bitte nicht der. Oder dass gesagt wird, ja, du könntest ja doch mit deinen Möglichkeiten oder Fähigkeiten so viel anders machen. Also, dass das Umfeld, der Kontext nicht immer berufungsfreundlich, berufungsfördernd ist. Und noch ein anderer Gedanke ist sicherlich der, wir haben es heute mit einem vielfachen Mangel zu tun. Der Priestermangel ist ein Kennzeichen davon, besonders da, wo natürlich die historisch gewachsenen Pfarreien nicht mehr mit einem eigenen Priester besetzt werden können. Aber da muss man bedenken, das sind auch historische Entwicklungen. Es hat die Pfarreistruktur, wie wir sie heute haben, auch schon ganz anders zahlenmäßig gegeben. Aber der Mangel besteht doch auch auf der Grundlage des Glaubens, der Glaubenspraxis. Es besteht aber auch ein Mangel daran, Glauben ernst zu nehmen, Glauben für sich auch persönlich umzusetzen, zu leben und zu bezeugen. Und es besteht auch ein Mangel, ich sage einmal vielleicht auch hinsichtlich eines Pools, aus dem heraus Berufungen wachsen können, nämlich ein Kindermangel in unserer Gesellschaft. Wir sind mit der Gesellschaft auf einem, so sagen es zumindest die Statistiken, auf einem sterbenden Ast, auf einem Ast, der irgendwann zusammenbrechen wird, weil die nachkommenden Kinder längst nicht mehr das erfüllen werden können, was eigentlich diese überalterte Gesellschaft bräuchte. Also es sind viele Kennzeichen eines Mangels zu verspüren. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass die Berufungen, die hervorkommen und zu denen ein junger Mann Ja sagt, sehr ausgeprägte Berufungen sind, sehr entschiedene Berufungen sind, mit einer hohen Verantwortlichkeit und Bereitschaft zu fragen, ist es wirklich das, was Gott von mir will? Und wenn ja, es mit ganzer Hingabe zu tun.
Nun gibt es lebende Menschen, die authentische Glaubenszeugen sind. Es gibt aber auch in der Kirchengeschichte viele große Gestalten. Ich denke an die großen Heiligen der Kirchengeschichte, die ebenfalls Vorbild sein können im Glauben. Welche Rolle spielen Heilige in dem Leben eines Priesters, besonders in Ihrem Leben?
Eine sehr große, weil die Heiligen Ausdruck dessen sind, was eigentlich Kirche ist. Kirche als Familie Gottes, als Brüder und Schwestern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und mit ihren Möglichkeiten und mit ihrem Bemühen, mit ihrem Zeugnis und Bezeugen des Glaubens Vorbilder geworden sind. Und so unterschiedlich wir Menschen sind, Papst Benedikt hat ja einmal diesen Satz formuliert, es gibt so viele Wege zu Christus, wie es Menschen gibt. Nicht, dass er damit sagen wollte, alle Wege der Religion sind gleich. Im Gegenteil, der Mensch als Geschöpf Gottes drückt etwas immer wieder spezifisch Eigenartiges oder Kennzeichnendes aus, was für diesen Weg hin zu Christus charakteristisch wird. Und wenn wir sehen, dass der Priester einen ganz bestimmten Charakter besitzt, eine ganz bestimmte Ausprägung besitzt, dann kann er, ähnlich wie die Heiligen, natürlich für eine große Gruppe von Menschen auch ein Vorbild werden, auch eine Ermutigung werden. Vielleicht für andere nicht, aber für die gibt es dann wieder einen anderen. Und deswegen ist diese Gemeinschaft der Heiligen als Familie Gottes so unendlich unterstützend und ermutigend. Der Mann, die Frau, die Ordensfrau, die Familienmutter, der Priester, der Bischof, der Papst, all die, die schon auf diesem Weg gegangen sind, sind Zeugen und Menschen geworden, die ermutigen, die Vorbilder sind. Und dass ich als Mensch mit einem bestimmten Charakter, mit einem bestimmten Lebenskontext mir dann bestimmte aussuche, mit denen ich eine besondere Beziehung habe, macht allerdings auch deutlich, dass die Kirche wirklich eine Familie ist, so wie es eben familiäre Beziehungen gibt.
Herr Professor Ohly, Sie sind nun in einem ganz besonderen Bereich tätig als Priester. Sie sind nämlich eigentlich in Ihrer Hauptaufgabe Professor für Kirchenrecht, werden dort also weniger Gottesdienste feiern, sondern sind in der Lehre tätig. Wie können Sie da trotzdem Ihre priesterlichen Eigenschaften einbringen? Oder geht das überhaupt?
Das geht. Und zwar zum einen natürlich, dass ich als Priester geistlich lebe. Also ich zelebriere jeden Tag die Heilige Messe, ich bete jeden Tag, versuche ein geistliches Leben jeden Tag zu leben, das für mich das Fundament, die Basis für diese konkrete Aufgabe als Priester, der Aufgabe im Amt des Professors ist. Das heißt, Gottesdienste, Messfeiern, liturgische Dienste sind dann nicht irgendwie eine Ausnahme, die noch als Nebenjob dazukommen, sondern sie sind das Zentrale, aus dem heraus sich dann eine konkrete Aufgabe speist. Und das ist mir in meinem Dasein als jetzt Professor für Kirchenrecht ganz wichtig, dass ich immer wieder sage, ich bin Professor als Priester und übe diese Aufgabe als Priester aus. Und ich bin der Überzeugung, dass ich das auch in einer priesterlichen Weise tun muss, dass die Studierenden, aber auch die Kollegen im Professorenamt, unter denen es ja auch weitere Priester gibt, erkennen können und müssen, dass ich es in diesem Status als Priester tue. Denn es geht beim Priestersein nicht vornehmlich um die Funktion. Das ist vielleicht etwas, was gerade in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu sehr betont worden ist. Was kann der Priester? Was darf der Priester? Ich kann von den Funktionen des Priesters, der Verkündigung, der Heiligung, der Leitung in der Pfarrei, in der Universität und in anderen Einrichtungen nur sprechen, wenn ich weiß, wer ist der Priester? Was ist der Priester? Und da muss ich immer wieder sagen, ist die Frage, wie wir Theologen es so sagen, der Ontologie, also des Wesens, so unendlich wichtig. Der Priester ist, sagt es die Theologie und auch die Spiritualität der Kirche, ein alter Christus, ein anderer Christus, letztlich ein Sakrament für Christus, in dem und durch den Christus selbst handelt. Ganz konkret wird das sichtbar in der Eucharistie. Ich stelle Christus letztlich meine Stimme zur Verfügung, um zu sprechen, das ist mein Leib, könnte ich als Mensch nie sagen. Das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Oder ich spreche dich los von deinen Sünden. Da ist das Ich, meine menschliche Stimme, aber in diesem Sakrament soll Christus hörbar und wahrnehmbar werden. Und wenn ich das geistlich versuche zu leben, als eucharistischer Priester, im Gebet, in der Beichte, im Rosenkranz, in den vielen Formen auch der Spiritualität, dann wird das immer auch Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie ich meine konkreten Funktionen als Pfarrer, als Professor, als auf den verschiedenen Ebenen der Kirche ausfülle. Und diese Beziehung von Wesen und Funktion ist etwas, was auch durch das Priesterjahr, glaube ich, nochmal entscheidend herausgestellt worden ist, dass wir darauf achten müssen.
Priester sein ist ein ganz besonderer Beruf, ein Beruf, in dem man durch und durch geprägt ist, durch Jesus Christus selbst, eine Prägung, die man eigentlich nicht ablegen kann. Bedeutet das, dass man Priester 24 Stunden am Tag ist und 7 Tage in der Woche?
Das macht das Sein deutlich. Ich lege mein Priestersein nicht ab, wenn ich mich abends zum Schlafen lege. Oder ich lege es nicht ab, wenn ich einkaufen gehe. Oder ich lege es nicht ab, wenn ich einige freie Tage zur Erholung habe. Ich bin es. Also es ist eine Frage des Seins. Ich bin in allen Augenblicken mit Haut und Haaren Priester. Und das heißt, eben dieser Repräsentant Jesu Christi. Natürlich kommt es in der Eucharistiefeier in verdichterterer Weise zum Ausdruck, als wenn ich durch den Supermarkt gehe und etwas einkaufe. Aber ich bin doch an beiden Positionen Priester im Sein und ich bezeuge das auch. Hier handle ich in dieser Funktion, da bezeuge ich es, indem ich vor Menschen, sicherlich auch sichtbar durch die Priesterkleidung oder die geistliche Kleidung, erkennbar mache, wer ich bin.
Eine letzte Frage, Herr Professor Ohly. Gibt es so etwas wie einen Leitsatz, der über Ihrer priesterlichen Existenz steht?
Mir ist der Satz Omnia ad majorem Dei Gloriam vom heiligen Ignatius von Loyola so ein Leitsatz geworden. Es gibt noch viele Gedanken oder auch mehrere so Sätze aus der Theologie von Josef Ratzinger, die mir auch gerade im Hinblick auf das Priestersein wichtig geworden sind. Aber in diesem Satz von dem heiligen Ignatius kommt das eigentlich alles zusammen, tatsächlich alles zur höheren Ehre Gottes zu tun.
Herr Professor Ohly, wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für Ihre weitere Tätigkeit als Priester. Vielen Dank für Ihr Glaubenszeugnis als katholischer Priester. Ihr Zeugnis ist auch nochmal nachzulesen in dem am Anfang erwähnten Buch »Wen Gott ruft«, das bei Kirche in Not erworben werden kann. Danke für Ihr Kommen, danke für Ihre Ausführungen.
Das war Weltkirche aktuell. Über die priesterliche Existenz heute hat Berthold Pelster mit dem katholischen Theologen Professor Christoph Ohly gesprochen. Seine Gedanken zum Priestertum heute und zu seiner eigenen Berufung können Sie nachlesen in dem neu erschienenen Interviewbuch »Wen Gott ruft«, von dem Sie jetzt auch ein Exemplar gewinnen können. Kirche in Not verlost 5 dieser Bücher unter allen Hörern, die uns folgende Frage beantworten können. Wie lautet der Name des Heiligen, zu dessen 150. Todestag Papst Benedikt XVI. 2009 ein Priesterjahr ausgerufen hat? Wer die richtige Antwort weiß, übermittelt diese bitte per Mail, Fax oder Telefonanruf an Kirche in Not Deutschland, zum Beispiel an info@kirche-in-not.de oder per Telefon 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0, bei Fax die 50 am Ende. Viel Erfolg und noch einen schönen und gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.